Famous for their iconic Humboldt fog, inspired by the misty Humboldt County coastline, Cypress Grove has been a cornerstone of American cheese for over 40 years. Their range of fresh, soft-ripened, and aged goat cheeses promises an unforgettable experience. Proudly crafted in Arcata, California, where the redwoods meet the Pacific Ocean, Cypress Grove cheeses are available nationwide at specialty retailers. Discover their cheeses, serving tips, and even order online at cypressgrovecheese.com. Perfect for any occasion or as a gift. There's nothing like that Humboldt fog feeling.
This summer, discover American Giant's timeless, high-quality clothing made right here in the USA. Every piece is designed for quality and style that's built to last. From vintage-style tees to tough tank tops, breathable polos to lightweight sweatshirts, you can find your perfect fit. Celebrate American craftsmanship and support local communities with every stitch. Go to American-Giant.com and use promo code STAPLE20 for 20% off your first order.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Michi, Lars, kennt ihr das kleine Weltphänomen?
Doch, natürlich, kenne ich.
Ja, was ist das?
Das kleine Weltphänomen ist, dass
Taylor Swift.
Nein. Kann ich auch mal ausreden?
Du hast noch gedacht, du hast doch überlegt, da war ich schon gedankenschnell und habe geantwortet.
Also das kleine Weltphänomen ist ganz einfach, ist nämlich so, dass man, dass jeder irgendwie so sinngemäß, dass jeder jeden über drei oder vier Ecken kennt. Also du kennst eine Person, die wiederum eine Person kennt, die zum Beispiel Joe Biden kennt.
Genau.
Oder zum Beispiel Olaf Scholz, zum Beispiel, wäre auch ein Beispiel.
Genau.
Ne, du kennst eine Person, die Olaf Scholz kennt, und damit kennst du auch Olaf Scholz.
So ist es. Genau, und das ist aber nicht über drei oder vier Ecken, sondern es ist durchschnittlich über 6,6 Ecken. Mhm. Und heute wollen wir daran arbeiten, diese Zahl in Bezug auf bestimmte sehr spannende Persönlichkeiten extrem zu verringern. Und zuallererst natürlich in Bezug auf unseren Gast. Und das ist Maxime Simon. Er wohnt in Wiesbaden. Kommst du aus Wiesbaden? Nicht?
Ich habe länger in Wiesbaden gewohnt, aber das ist ein bisschen länger her.
Und jetzt wohnst du wo?
In der Provence.
Bist du an deine Wirkungsstätte gezogen?
Ja, genau. Also ich wohne praktisch direkt neben vom Weingut in Avignon.
Okay. Genau. Maxime ist nämlich Area Sales Manager, das stimmt noch, für die Familie Perrin. Und da kommen wir zu den nächsten sehr spannenden Persönlichkeiten, denn die Familie Perrin gehört zu den besten und bekanntesten Weinproduzenten in der Provence. Und spezifizieren musst du das gleich. Also Côte du Rhône, Côte du Provence und Côte du Chapelier. Dort sind die Weingüter. Die bekanntesten Weingüter ist zum einen das Château Beaucastel und das Château Miraval. Und da kommen wir zum allerspannendsten Teil, denn das Château Miraval wurde zur Hälfte verkauft 2011, und zwar an keine geringeren als Angelina Jolie und Brad Pitt, die dann auch angefangen haben, die Weinmarke Miraval zu entwickeln. Und deswegen interessiert mich ja zum einen natürlich, Maxime, was macht ein Area Sales Manager? Und zum anderen, kennst du Brad Pitt und Angelina Jolie?
Also zum Thema Aufgaben, es geht darum, dass wir praktisch die verschiedenen Marken von Familie Perrin praktisch auf unterschiedliche europäische Märkte distribuieren. Das heißt, wir suchen die richtigen Partners, Importeure auf jedem Markt, die nach unserer Meinung verschiedene Werte mit uns teilen und in die richtigen Orte die Weine bringen. Wir haben unterschiedliche Distributionen für unterschiedliche Marken. Château de Beaucastel ist nicht gleich distribuiert wie Miraval zum Beispiel oder La Vieille Ferme. Aber unser Job ist, dass wir praktisch die richtigen Partners finden für unsere Weine.
Und zur zweiten Frage?
Das Thema Familie Pitt. Also grundsätzlich ging es darum, dass die Pitt-Familie hat das Château Miraval akquisiert, vor 12 Jahren jetzt.
Zur Hälfte, das ist richtig, oder?
Ja, genau. Mhm. Und wollten praktisch das Weinthema wieder sehr stark bespielen. Und die führen praktisch in Kontakt mit der Importeur bzw. der Agent von Perrin, Famille Perrin in Amerika, in USA. Mhm. Und dadurch die Verbindung gekommen. Und jetzt ist es praktisch eine Joint Venture zwischen der Pitt-Familie und der Perrin-Familie.
Okay. Und es gab mal 2021 das Gerücht, dass Angelina Jolie sich da irgendwie zurückgezogen hat und ihre Anteile an Brad Pitt verkauft hat. Also ist sie da raus inzwischen?
Also grundsätzlich ist, spielt es jetzt für uns eine kleinere Rolle, weil die Marke Miraval gehört dann Miraval Estates, mhm, und Perrin und der Perrin-Familie. Und was innerhalb von der Miraval Estate passiert, ist nicht ganz unser Thema.
Also alle jetzt mal den Finger heben, alle mal den Finger heben, die schon mal Angelina Jolie getroffen haben.
Hast du?
Meldet sich nur einer. Wie kann das denn sein?
Und?
Habe ich die Geschichte nicht schon
doch,
mal
erzählt? Doch, du hast irgendwas
Podcast? Ja, doch, habe ich schon mal.
Oder irgendwie sowas, oder?
Ja. Nein, ich habe sie am London, am Heathrow Flughafen in London, habe ich sie über den Haufen gerannt. Aus Versehen natürlich, weil ich so schnell zum Flug kommen musste und rannte eine kleine Frau um, konnte sie gerade noch so auffangen und sagen, wollte weiterrennen und sah nur meine Frau, wie sie völlig erstarrt und ich sage, was ist denn mit dir los? Komm, wir müssen unser Flugzeug kriegen. Und sie sagte, du hast gerade Angelina Jolie umgerannt. Und ich hätte sie ähnlich wie Jon Bon Jovi nicht erkannt.
War das 2021? Hat sie daraufhin ihre Anteile verkauft?
Das war weit davor.
Aber nur, um das noch einmal festzuhalten, also Angelina Jolie ist nicht mehr damit beteiligt. Das ist richtig.
Das ist das, was so in der Presse steht, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber gut. Also, und du hast die beiden aber nie getroffen, oder?
Nee, genau. Wir haben praktisch nur immer einen Teilnehmer der Familie, der sich um ein spezielles Projekt kümmert. Mhm. In unserem Fall ist das Marc Perrin, der die direkte Verbindung mit der Familie Pitt hat, für das Thema Miraval, und Mathieu Perrin für das Thema The Gardener, was wir auch gemeinsam mit Brad Pitt machen. Mhm. Das ist dann ein anderes Projekt im Gin-Bereich. Wir später darüber. Da ist ein anderer Teilnehmer der Familie, der sich drum kümmert. Für Brad Pitt ist es wichtig, dass wir immer einen Ansprechpartner für jedes Projekt haben, damit die Kommunikation laufen kann.
Ja,
trinken wir heute nur Pitt-Weine oder Weine der Familie? Wie ist das? Was habt ihr ausgesucht, Michael?
Also wir trinken drei Weine. Einen haben wir schon mal gehabt, nicht in dem Jahrgang. Und mit dem starten wir auch gleich. Das ist der Studio bei Miraval. Damals habe ich auch die Geschichte erzählt mit dem Plattenstudio. Und danach trinken wir Miraval, den bekannten, und einen ganz neuen Wein, den ich selber noch nicht verkostet habe. Und dann gibt es hinterher noch einen Gin, The Gardener. Mhm. Also das ist für das, wir können ja sagen, jetzt ist 10 Uhr morgens, das ist schon für Profis diese Verkostungszeit. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr euch auch auf den Gin eingelassen habt.
Und erzähl nochmal, Axel, wir sitzen heute, habt ihr alle Corona wieder oder warum sitzen wir getrennt voneinander, damit wir das auch alle austrinken können, weil nur Michael einen Spucknapf hat. Mhm. Und Axel, wir müssen jetzt um 10 Uhr morgens drei Rosés, richtig, Michael?
Ja.
Ja. Und einen Gin trinken?
Ja.
Das ist nicht euer Ernst.
Doch.
Und wo soll ich es hinspucken? Irgendwo hin.
In deinen Körper kannst du es.
Ja,
das ist Axel Axel hat noch so ein Gefäß besorgt, wo er das entsorgen kann. Das heißt, er ist uns ein bisschen voraus.
Okay. Nur, ich auch.
Aha, siehst du. Und was ist da schon drin?
Die Reste vom letzten Mal.
Also, Maxine, wir starten mit Studio bei Miraval. Und da würde ich dich gerne einmal fragen. Ich glaube, da müssen wir so unsere Hörer ein bisschen abholen. Da steht drauf, Mediterrane, Indication Géographique Protégée. Also Mediterrane IGP. Die Leute reden aber generell eigentlich von Provence Rosé, aber da gibt es ja wohl Unterschiede innerhalb dieser Provence.
Korrekt, es gibt mehrere Stufe praktisch in der Hierarchie der Cru. Das kann man vergleichen ein bisschen, was zum Beispiel im Südrhône-Tal passiert zwischen Côte du Rhône, Côte du Rhône Village und Cru, beziehungsweise in der Burgund auch mit Village, Premier Cru, Grand Cru. Das sind praktisch verschiedene Stufen. Je höher man kommt, desto komplexer wird praktisch der Weinherstellung, beziehungsweise begrenzt wird das Thema Weinherstellung.
Also so strenger sind die Regeln und so kleiner ist es, ist quasi der Cru oder der Ort, von wo die Trauben kommen können. Mhm.
Hauptsächlich genau ist das so. Wir bleiben Franzose, das darf nicht so einfach werden, aber grundsätzlich geht's darum. Also die erste Stufe ist jetzt in dem Fall Vin France. Vin France ist das größte Fläche, das kann aus das ganze Weinland Frankreich herkommen. Ja. Dann kommt das Thema IGP, in unserem Fall Méditerranée. IGP Méditerranée ist eine sehr weite Fläche eigentlich. Das geht durch das ganze French Riviera, wenn ich das so beschreiben kann. Okay. Und dann rüber kommt das Thema AOC. In dem Fall werden wir später versuchen Côte de Provence, und das ist dann eine Stufe höher. Das ist eine noch begrenzte Appellation innerhalb von Provence-Weinbaugebiet.
Aber AOC steht wofür dann?
Appellation d'origine contrôlée.
Ah, okay.
Ja. Also es wurde praktisch kreiert in den 30er Jahre, und es geht darum, dass man ein spezielles Terroir und praktisch nach vorne bringt. Das ist verschiedene Regeln. Man darf zum Beispiel der Anzahl von Kilo, die wir an Traube pro Hektar produzieren dürfen, das wird alles welche Traubensorten dürfen wir verwenden. Das wird alles von der AOC praktisch entschieden. Und die Ziel dadurch ist, dass eine bestimmte Appellation die gleiche Qualität.
Und aber Appellation d'origine contrôlée heißt ja dann eigentlich nur, dass es eine kontrollierte
Herkunftsbezeichnung.
Genau, kontrollierte Herkunftsbezeichnung ist, aber über die eigentliche Herkunft muss dann noch der Ort mit angegeben werden. Also welche Appellation das denn konkret ist? Oder steht das nicht dabei?
Also es gibt mehrere Beispiele, aber zum Beispiel es gibt eine AOC Châteauneuf-du-Pape.
Dann können die Trauben nur aus dieser Region sein. Also die können dann nicht aus zwei Städte weiter sein. Und das ist, soll eigentlich quasi die Stilistik der Weine und ein Qualitätsmerkmal sein eigentlich. Mhm. Und dann liegt es an der jeweiligen Appellation. Quasi, wie hart arbeite ich dran, ein Image aufzubauen? Ich sage jetzt mal Sancerre, Puy-Fumé, das kennt man und die ganze Welt sagt, oder Rioja, alle sagen, und vielleicht zwei Dörfer weiter ist es eben kein Rioja mehr, wobei Rioja eh riesig ist, und schon ist es schwieriger zu verkaufen als Tempranillo. Aber ein Rioja kann mehr Preis nehmen, Preis verlangen, und von daher ist das eben ganz, ganz wichtig. In dem Fall ist es ein Markenwein, dieses Studio M, Studio bei Miraval. Das ist etwas, was die Leute kennen. Es ist nur wichtig zu sagen und zu wissen, es gibt auch einen qualitativen Unterschied zu Miraval, zu dem Estate-Wein. Aber das hat erstmal mit dem Geschmack wenig zu tun, ja, sondern das ist einfach, woher die Trauben kommen und wie eingeschränkt diese Region ist.
Aber sagen wir mal ganz kurz, damit auch ich es verstehe. Das heißt, dieser Wein kommt, die Trauben kommen nicht unbedingt aus der Provence, doch?
Doch, die kommen.
Provence Alpes Côte d'Azur, so heißt diese Mediterranee. Also, das ist eine etwas größere Region, aber auch aus der Provence. Mhm. Aber eben nicht Fall, nur.
Also, in diesem Wein, in unserem Fall, also wir dürfen praktisch, es gibt immer einen Unterschied dann zwischen was man machen darf und was man dann tatsächlich technisch macht. In unserem Fall sourcen wir praktisch das Traubenmaterial aus der Küste in diesem Fall. Mhm. Wir versuchen praktisch durch diese zwei Weine zwei unterschiedliche Stilistik zu bieten. Studio bei Miraval haben sie ein Ziel, ein sehr frischer Wein, ein knackiger Wein zu machen. Es ist ein Wein für das Aperitif, unkompliziert für jeden Tag, wo man draußen auf der Terrasse sitzt mit Freunden. Und nicht alle Weine müssen intellektuell und sehr komplex sein. Ich sage immer, der Vergleich für mich wäre die Küche. Also man kann zum Sternrestaurant gehen, das ist öfter eine ganz große Erfahrung. Aber man will nicht unbedingt dreimal am Tag im Sternrestaurant essen. Und das Gleiche gibt es für uns zumindest für das Thema Wein. Es gibt Gelegenheiten, wo man sich mit Wein wirklich fokussieren will und andere Fälle, wo man einfach mit Freunden was einen guten Moment haben will und genießen. In dem Fall Studio, wir sind Traummaterial aus der Küste. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Einfluss vom Meer. Das heißt, ein bisschen mehr diese Salzigkeit im Mund. Das ist für uns ein ganz großes Thema. Wir sind in Südfrankreich, das ist ziemlich warm. Und diese Salzigkeit bringt der Wein ein bisschen höher, also leichter praktisch.
Und trotzdem hat er nur 12,5 Alkohol, also ist ja kein schwerer Wein, ist also bewusst, ja, glaube ich, auch so leicht gehalten. Was sind da für Rebsorten drin?
Also wir haben jetzt ein typischer Südassemblage. Bei uns die König-Rebsorte, sage ich mal so, heißt Roll. Roll ist Vermentino, heißt es in andere Ecken. Roll ist der Name der Provence, das ist aber die gleiche Rebsorte.
Aber ist eine Weißweinrebsorte?
Ist korrekt, ist eine Weiß.
Ah, also in diesem Rosé ist vor allem Weißwein drin?
Korrekt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, um das Thema Rosé de Provence gerade zu verstehen. Es gab schon immer tolle Rosés in der Provence. Bandol produziert ganz großartige Rosés seit Jahrzehnten. Die größte Menge von Roséwein würde dann aber in der Vergangenheit als Nebenprodukt vom Rot gebaut. Heißt, das Ziel vom Winzer war damals, einen Rotwein zu produzieren, und der erste Teil seiner Presse hat er praktisch auf die Seite gelegt und einen Roséwein damit gemacht. Aber die Enddezision, also das Ziel war, einen Rotwein zu machen. Dadurch rote Rebsorten, rote Terroir und rote Vinifizierung. Mit Holzwein. Was jetzt Provence, also Miraval, aber nicht allein, mit anderen Domänen in der Provence die letzten Jahre gemacht hat, ist, dass wir denken, dass große Roséweine auf Weißweinterroir wachsen und nicht auf Rotweinterroir. Also beziehungsweise zumindest diese Stilistik vom Wein, was wir gerade versuchen zu machen. Und dadurch nutzen wir auch weiße Rebsorten, wie Roll. Wir suchen nicht unbedingt die optimalste Orientierung. Das heißt, wir könnten auch Richtung Osten schauen oder Richtung Norden sogar. Wir suchen ein bisschen mehr Höhe. Wir suchen einfach mehr Frische. Wir denken, dass was ein großer Rosé in der Provence aktuell macht, ist diese Klarigkeit oder Feinheit, was man beim Wein sucht. Es gibt natürlich noch rote Rebsorten. Es muss ja ein Rosé sein. Die Farbe muss ja irgendwo herkommen. In unserem Fall haben wir noch Sansot, Grenache und beim Studio Tiburon.
Und ich finde, alles, was du gesagt hast, trifft es. Ich finde, das ist echt jetzt gerade um 10 Uhr morgens ein super Wein, den man gut trinken kann, den man auch weiter trinken würde und den ich fast besser finde als die anderen Weine von Miraval, die wir bisher hatten. Ich kann es gar nicht sagen, wahrscheinlich ist es auch der günstigste, ich weiß es gar nicht, aber das ist echt so ein Wein. Und genau, was du sagst, Du machst eine Feier auf der Terrasse und alle Leute werden diesen Wein komplett lieben.
Das so. Ist genau. Es ist immer eine andere Stilistik und es gibt praktisch verschiedene Geschmack auch von Leute und es gibt auch verschiedene vor allem Gelegenheiten. Und das ist jetzt unsere Meinung und es gibt Gelegenheiten, um Studio nach unserer Meinung zu trinken und vielleicht andere Gelegenheiten, um Miraval zu trinken als Beispiel.
Was kostet der, Michael?
Maxim, was kostet der? So um die 12, hätte ich jetzt gesagt.
Genau, kostet 11,90 in Rabau.
Ja. Was ich habe, ist so eine sehr intensive Zitrusaromatik, ein bisschen weiße Blüten, aber es ist nicht wahnsinnig kitschig. Fruchtig, ne? Sondern er hat dadurch so eine durch dieses salzige, so eine schöne, unkomplizierte Frische. Ich glaube, ein Wein, der jetzt nicht so wahnsinnig anstößt auch, wo Leute sagen so, boah, das ist mir zu viel Himbeer oder das ist mir zu viel Erdbeer, sondern das hat er eben nicht so. Also ich finde, das schmeckt schon ernsthaft nach echtem Wein. Ja. Für Rosé, finde ich, ist das schon immer ein Kompliment.
Aber ist der trocken? Also trocken ist er wahrscheinlich, aber nicht ganz trocken wahrscheinlich, oder?
Ja, wir bauen alles nur trockene Weine.
Aber ja. Kannst du das beziffern, wie viel Restzucker der hat?
Zucker gibt es nicht, also die Fermentation geht durch.
Ja, also der ist wirklich sehr trocken.
Ja. Also null.
Das finde ich, das merkt man auch, ja. Ja, null ist es immer nicht, aber es ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 0,3 1,5 okay. Gramm Zucker auf einen Liter, ne? Also ja. Nicht mehr, das sehen wir auf, nicht auf 0,7.
Weil für mich schon noch irgendwie so fruchtig schmeckt, ne? Also was du eben auch sagtest, also ich finde schon, dass er eine Frucht hat und also.
Aber ist ja nicht Anfang, süß. Ich finde, süß ist er ja nicht. Er ist ja tatsächlich frisch, ne?
Ja, aber normalerweise sind Provence-Rosés bisher für mich immer zum Weglaufen gewesen und ich wundere mich, warum ich hier nicht weglaufe. Also ich mag den tatsächlich.
Axel, könntest du mal weglaufen, um den nächsten Wein zu
holen? Das finde ich niedlich. Jetzt kommt Axel immer so von
aber weg, woran kann das liegen? Also ne, also Leute, die vielleicht sagen so, oh, Provence-Rosé, damit kannst du mich jagen, das ist mir viel zu trocken und da zieht sich bei mir alles zusammen. Also was bei mir eigentlich der Fall ist. Und hier habe ich aber irgendwie doch eine Fruchtigkeit und eine leichte Süße, die ich zumindest empfinde. Also
dann freu dich doch.
Mann, das ist ein Podcast, über, wo wir über Wein sprechen. Da muss man doch mal so eine Frage stellen und beantwortet total. Kriegen.
Ja, der Maxim wollte dir jetzt beantworten. Er wollte dir sagen, warum da trotzdem das nicht so staubtrocken wirkt.
Grundsätzlich sind wir in einer sehr sonnigen Region. Es ist sehr sonnig in der Provence. Es gibt verschiedene Gründe dafür, aber vor allem ist es auch ziemlich windig. Es gibt einen bekannten Wind hier, heißt Mistral. Mhm. Kommt praktisch aus dem Norden und kühlt ein bisschen das Weinberg, nimmt aber gleichzeitig alle Wolken weg. Das heißt, es ist sehr sonnig. Sehr sonnig heißt mehr Photosynthese an der Pflanzen. Mehr Photosynthese heißt mehr Zucker im Früchte und mehr Zucker heißt mehr Alkohol. Mhm. Und mehr Alkohol bedeutet auch, dass der Wein etwa vollmundiger wird. Mhm. Es ist praktisch breiter im Mund. Und uns geht es nicht wirklich darum, dass wir mehr Aromatik oder mehr Breite bekommen. Uns geht darum, dass wir praktisch genug Frische behalten, damit der Wein nicht zu schwer wirkt. Es gibt andere Weinbauregionen, wo man eigentlich mehr Sonne sucht, also mehr Konzentration sucht. In unserem Fall ist es umgekehrt. Wir suchen praktisch Wege und Möglichkeiten, einen ausgewogenen Wein zu bekommen.
Aber wenn er viel Zucker hat und durchgärt, dann müsste er eigentlich noch mehr Alkohol haben, oder ist das nicht
richtig? Ja, korrekt. Ja.
Aber wie kriege ich das hin, dass er dann doch nur 12 hatte, ne? Oder?
Genau. Ja, 12,5. Was nicht so.
Und das liegt daran, was Maxim eigentlich am Anfang erzählt hat, dass sie versuchen oder dass sie wirklich nur Trauben verwenden, die wirklich in Küstennähe sind. Das ist einfach ein bisschen kühler. Das heißt, die Trauben kommen nicht ganz so mit so viel Zucker, nicht ganz so opulent werden wie geerntet. Und das dürfte dann der Erfolgsschlüssel sein dafür, dass man diese Frische eben erhält.
Ja, okay. Mhm. Okay, dann hole ich den nächsten Wein und komm euch. Besuchen in euren Kemenaten, ne? Genau. Also,
welcher Jahrgang war das?
2023.
Okay, also ganz frisch.
Maxim, jetzt dazu die Frage, die wir auch oft gestellt kriegen. Rosé ist ja dennoch eigentlich ein Getränk, das relativ immer im frischen Jahrgang getrunken wird. Wie lange schmeckt der so gut und wann hätte man ihn schon trinken müssen? Also wie lange hält der gut?
Also super interessante Frage. Grundsätzlich gibt es also nicht jeder Wein, man kann nicht allgemein sagen für eine Kategorie, so eine Riesenkategorie wie Rosé. Es gibt unterschiedliche Profile vom Rosé. Wir machen selber Famille Perrin Rosé in Südrhône-Teil seit Jahrzehnten in Tavel. Tavel ist eine der ältesten Cru Frankreich, also AOC Frankreich. Und da bauen wir praktisch wirklich sehr kräftige Rosé, also wirklich zum Food Pairing, zum Essen. Und die haben natürlich eine viel längere Zeit. In diesem Fall versuchen wir einen Wein, der ziemlich frisch ist, zu machen, der knackig ist. Und um diese Frische zu behalten, sollte man der Wein eigentlich ziemlich schnell trinken. Das heißt, in den nächsten 2 Jahren.
In den nächsten 2 Jahren. Und kannst du uns vielleicht verraten in einer diplomatischen Art und Weise, damit man ungefähr eine Idee kriegt, wie viel wird von so einem Wein produziert?
Also es wird einiges davon produziert. In diesem Fall nicht nur eigene Traubenmaterial, sondern Negos. Das heißt, wir kaufen auch Traubenmaterial ein. Ein bisschen wie was praktisch in der Champagner passiert. Also Champagner kaufen dann Traubenmaterial.
Ja, viel in der Provence ja auch. Also wir hatten das Chateau Mirabeau zu Gast mit einer deutschen Inhaberin. Und die hat uns eben erklärt, dass die wirklich die Weine quasi mit vertraglichen Winzern, aber zusammen orchestrieren quasi die unterschiedlichen Rebsorten und von den unterschiedlichen Winzern, die haben selber gar nicht so viel Rebfläche. Von daher, das ist ja erstmal, das ist interessant zu wissen. Aber für mich ist es jetzt nicht ausschlaggebend. Und wenn ich den Wein trinke, ist es mir am Ende auch nicht egal, aber ist ja auch jetzt nichts entscheidend. Aber es ist natürlich, um eine Idee zu kriegen, in diesem weltweit anerkannten Rosé-Markt schon mal um eine Zahl, weil es ja schon ein sehr häufig gesehenes Produkt ist, wie viel es da ungefähr gibt.
Ja, also wir grundsätzlich der Parallel ist jetzt was andere Domäne in der Provence beziehungsweise was in der Champagne passiert, ist schon richtig. Also es geht in diesem Fall darum, diese Vielfalt von Terroir von der Provence zu zeigen. Es gibt andere Weine, die auch andere Ziele haben, zum Beispiel beim Château de Beaucastel beziehungsweise bei Muse de Miraval, unser Grand Cuvée bei Château de Miraval, haben wir jetzt nur zwei Parzellen mit alten Reben und in diesem Fall versuchen wir wirklich dem Terroir zu zeigen. Das in diesem Fall Studio ist eine andere Philosophie.
Verstanden.
Und praktisch einfach die große. Es gibt eigentlich alles genug, was ihr jetzt für diesen Sommer braucht.
Okay, du willst das nicht sagen. Also da gibt es jetzt, sag ich mal, 2 Millionen Flaschen oder gibt es 5 Millionen Flaschen oder gibt es 12 Millionen Flaschen oder gibt es 600.000 Flaschen?
Es gibt mehr als 600.000
Flaschen. Das ist so den Okay, ich will mich auch gar nicht darauf festbeißen, aber ich finde es war mal interessant und zum Beispiel Dom Pérignon veröffentlicht keine Zahlen und wenn immer man Dom Pérignon trinkt, spricht man mit den Menschen und unterschiedliche Zahlen kursieren und es ist gar nicht schlimm. Einer sagt 3 Millionen, der andere sagt 5 Millionen, der andere sagt nur 800.000. Also ich hätte es jetzt interessant gefunden, aber wenn man das nicht verraten darf, dann ist es natürlich auch fair enough für uns.
Ja, für uns haben jetzt es geht nur darum, dass die Entwicklung von so einem Produkt, so einem Wein wie Studio bei Miraval, das geht ziemlich schnell. Das heißt, eine bestimmte Zahl jetzt zu geben, ist auch ein bisschen falsch, weil es ändert.
Sehr schwankend.
Genau, es ist sehr schwankend. Okay. Wir sind auch in einem Bereich, wo das Thema Wetter eine Rolle spielt. Das war jetzt zumindest der Anfang der Sommer in Deutschland soweit nicht auf das Niveau, wo wirklich viel Rosé konsumiert worden ist.
Was merkt ihr sofort? Was merkt ihr?
Ja, immer noch. Also es wird immer mehr Rosé außerhalb der Saison getrunken. Das gibt es auch. Aber wir merken sofort, wenn tolles Wetter gibt, dass die Leute trotzdem viel mehr auf Rosé gehen.
Und Fußball-Europameisterschaft war nun eher ein Bier-Event als ein Rosé-Event wahrscheinlich, ne?
Ja, tatsächlich, ja. Ja.
Ist das in Frankreich eigentlich anders? Also trinken die Leute da zur WM, zur EM dann doch eher Wein oder ist das auch Bier?
Also Frankreich trinkt insgesamt pro Kopf mehr Wein. Das ist schon der Fall. Und Wein ist einfach mehr. Besonders in Weinbauregionen, also in der Provence oder im Südrhein-Teil, trinken die Leute eigentlich lieber Wein in der Regel, obwohl Bier.
Aber im Fußballstadion kann man da irgendwie, gibt es da auch? Ja. Da gibt es auch Wein?
Im Stadion Marseille könnt ihr auch Miraval trinken, wenn ihr wollt.
Hallo, im St. Pauli-Stadion gibt es eine eigene Weinbar.
Ja, ja.
Also von daher, das gibt es auch in Deutschland.
Ja, aber gut, aber also. Das ist ja wahrscheinlich dann irgendwo in der Lounge oder sowas, ne? Also
die Weinbar ist für jeden zugänglich.
Ja, achso, dann ja. Kann es sein, dass da Leute ja.
Miteinander. Auch in Mainz gibt es vom VDP einen Weinstand für jedermann zugänglich, nicht nur in.
Da stehen die Leute da mit einem Weinglas und grölen.
Ja, bei Pauli auch, mit Totenkopf, mit Tattoos und hast du nicht gesehen, was für Metallsachen im Gesicht und trinken da ein schönes Weinchen aus dem Glas.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das kannst du mal gucken. Erstklassige Idee gewesen. Jetzt haben wir aber euer absolutes Prestigeprojekt. Danke, Axel, dass du es eingeschenkt hast. Den Miraval Rosé Côte de Provence AOC 2023. Das ist der Wein, der eigentlich fürs Weingut primär steht.
Genau, damit haben wir auch angefangen. Das war der erste Wein, der durch diese Zusammenarbeit zwischen Pitt-Familie und Perrin-Familie rauskam. 2012 war unser erster Jahrgang. Und es ging darum, das ganze Thema Rosé-Wein wieder nach vorne zu bringen, um das Thema Qualität auch nach vorne zu bringen. Es gibt mehrere Gründe, warum jetzt Rosé qualitativ groß nach oben gegangen ist. Ich spreche jetzt nicht nur Miraval, sondern insgesamt Provence. Und die Zahlen sprechen auch. Also die Entwicklung von der Region Provence ist eigentlich einzigartig. Also zwischen 2010 und 2020 ist der Export von Roséwein aus der Provence um 500% gestiegen und gleichzeitig der Umsatz um 1000% gestiegen. Das bedeutet, dass der Durchschnittspreis einer Flasche Rosé de Provence hat sich verdoppelt in 10 Jahren. Und das ist selten. Es gibt mehrere Beispiele von Weinbauregionen, die eine riesen Entwicklung in eine kurze Zeit bekommen haben, aber öfter geht es zusammen mit einer Preisreduzierung, dass der Preis nach unten geht oder qualitätsgemäß nach unten geht. In der Provence ist das umgekehrt. Der Preis entwickelt sich schneller als der Menge. Und das hat ja verschiedene Gründe. Also Rosé-Weinherstellung ist sehr technisch. Also der Wein ist ziemlich sensibel. Und dadurch, dass wir jetzt mehr Material im Keller, wir sind besser mit der Temperatur. Wir können die Temperatur besser kontrollieren. Wir sind besser equipiert auch mit Beton zum Beispiel oder solche Tanks praktisch, die dann uns erlauben, ein sehr neutrales Profil im Wein Aromatik zu behalten. Und gleichzeitig,
das heißt, wenig Holz oder gar kein Holz?
Genau, wir haben Holz bei Miraval nur für den Weißwein.
Okay, also im Rosé ist kein Holz. Das ist ja auch eine wichtige Information für viele. Und jetzt würde ich natürlich meine Kollegen Axel und Lars fragen, ich weiß nicht genau, was der Preisunterschied ist, 7, 8 Euro. Merkt ihr das gleich, dass da gleich ein anderer Wumms im Glas ist?
Lars.
Ja. Na klar. Ich finde, er hatte so was Prickelndes für mich. Ich musste erst irgendwie ich dachte schon, das ist so ein Rosé-Champagner. Also ich spüre so ein bisschen Prickelndes, ich spüre so ein bisschen, ich finde ja auch, er ist auch frisch wieder. Er ist auch frisch. Er ist auch nicht besonders fruchtig und so. Also, und er ist aber auch, ich habe das Gefühl, wir haben noch nie von Miraval was getrunken. Ich hatte ihn anders in Erinnerung. Auch der schmeckt mir, aber er ist, finde ich, noch prickelnder und noch. Und gleichzeitig noch ein Tick weiniger, wobei ich sagen würde, so riesig, wie du es jetzt beschrieben hast, Michael, wären für mich die Unterschiede jetzt, wenn ich es nicht gewusst hätte, nicht gewesen.
Geht mir ähnlich. Also, ja, geht mir ähnlich. Also ich hatte jetzt auch nicht, also einen großen Unterschied, ehrlich gesagt, festgestellt. Ich finde es also ein bisschen am Ende, ja, ich nenne es ja, etwas bitterer ist. Also im positiven bitterer. So, und dass es dadurch dann schon irgendwie eine Spannung gibt, die der andere Wein nicht hatte. Und vielleicht noch ein Tick weniger fruchtig als der andere, wobei der andere ja schon nicht so fruchtig war. Aber ansonsten ähnlich.
Mhm. Ja, ich finde schon, ähnlich, also was man sagen muss, er ist schon, das hat Maxim vorhin gesagt, der andere ist jetzt nicht so was Intellektuelles und Ernsthaftes. Das ist der schon. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht, aus meiner Sicht, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben jetzt hier so ein großes Terrassenfest, dann würde ich den ersten ausschenken. Wenn wir jetzt eher im kleinen Kreis und eher ein bisschen mehr essen würden und so, dann würde ich den zweiten ausschenken, weil der eben schon eine größere Tiefe hat. Also nicht so, der ist nicht ganz so leicht wie der erste, nicht ganz, er ist frisch, aber ist auch nicht ganz so frisch. Er ist aus meiner Sicht ernsthafter und eher dann noch für etwas für Leute, die sich mit Weinen beschäftigen, als der erste, so.
Ja, also ich finde auch geschmacklich, dass er einfach ich würde es so beschreiben, einfach deutlich mehr Extrakt hat. Also er setzt sich mehr hin, er hat eine größere Intensität am Gaumen. Du hast in der Nase vorab auch dieses Zitrus, in der Nase auch nicht so viel Frucht. Am Gaumen finde ich schon so ein bisschen eine Himbeere, eine Erdbeere. Also am Gaumen finde ich schon, dass die Frucht ein bisschen intensiver rauskommt. Er hat dann einfach eine größere Länge und wirkt so als Wein, wo man sagt, den trinke ich, bin ich bei dir auch zum Essen oder quasi das ist der Wein, den es gibt, danach gibt es nichts mehr anderes. Beim Studio wäre so, quasi damit starten wir oder es hat 30 Grad und wir trinken nichts anderes, aber was gibt es denn dann eigentlich zum Essen dazu? Also ne? Und bei dem ist so quasi, okay, das ist der Wein, den trinken wir den ganzen Abend, das scheint ernsthaft zu sein und das ist auch diese Spannung, Axel, die du sagst, diese leichte, diese Bittermandel, die so eine das gibt eben auch diese Ernsthaftigkeit. Und ich finde, das hast du gut gesagt, Lars, Ernsthaftigkeit betrifft es eigentlich, wenn du die beiden Weine nebeneinander trinkst. Und dann ist eben die Situation extrem wichtig, wann ich es trinken will und eben was mein Budget hergibt. Weil, Maxim, was kostet dieser Miraval jetzt aktuell?
22,90.
Okay.
Und der ist aus dem aus 22?
23.
Okay. Mhm. Aber natürlich, würdest du jetzt raten, Maxim, wenn man sagt, man macht so einen Abend und dann macht man erst, kann man das machen, erst zur Begrüßung, so quasi als Aperitif, den ersten und dann zum Essen den? Oder ist es dann irgendwie komisch, wenn da so zwei verwandte Weine hintereinander kommen?
Nee, das ist eigentlich genau, was wir versuchen. Also unsere, also so haben wir den Wein gedacht zumindest. Das Studio wirklich mehr zum Aperitif oder einfache Gelegenheiten steht und dann zum Essen eigentlich ein bisschen mehr Textur. Und dieses Thema Textur hat auch viel mit der Vinifizierung zu tun. Also nicht nur, weil wir einfach überlegend Miraval, das Foto, was hinter mir steht, das ist jetzt bei Miraval. Also Miraval ist auch nicht direkt an der Küste. Das ist 45 Minuten mit dem Auto Richtung Norden in eine Region, was wir die Grüne Provence nennen. Aus dem Grund, dass das wirklich komplett voll mit Wald ist, also komplett grün. Und wir sind auch viel höher. Im Schnitt, Miraval geht eigentlich über 1000 Hektar. Also das ist schon ziemlich groß, aber im Durchschnitt zwischen 300 und 350 Meter Höhe. Das heißt, ein bisschen mehr Frische dadurch, dass wir nördlicher sind, mehr Frische, weil wir höher gelegen sind. Etwa kühlere Nächte, das ist ein Tal. Das heißt, es gibt eine Seite, der Richtung Süden schaut, aber es gibt eine andere Seite, der Richtung Norden schaut. Und durch die Assemblage von beiden Seiten bekommt man auch diese Frische behalten, aber trotzdem etwa mehr Kraft und Textur. Und dann bei der Vinifizierung sind wir bei Studio im Edelstahl. Das ist komplett neutral zum Wein und komplett dicht. Und bei Miraval Côte de Provence, der zweite Wein, das ist Beton. Das bedeutet neutral immer noch zum Thema Aromatik. Also wir bringen keine Aromen dazu. Aber der Wein atmet. Es gibt einen Luftumtausch mit dem Wein. Und der Wein entwickelt sich und unser Ziel ist, dass der Wein ein bisschen mehr Textur bekommt, dass er ein bisschen weniger flüssig ist wie der Studio und ein bisschen länger, ein bisschen mehr Länge.
Dichter. Mhm. Und was sind da ist jetzt kein Roll mehr drin oder darf Roll, sprich Fermentino, beim Côte de Provence gar nicht drin sein oder nur bis zu einem gewissen Grad?
Es geht auch Roll, also wir haben auch viel Roll in diesem Wein. Roll ist wirklich der Unterschrift für uns. Wir machen Weißwein nur mit Roll. Das Studio Miraval gibt es auch in Weiß, das ist 100% Roll. Miraval Côte de Provence gibt es auch in Weiß, ist 100% Roll. Und der Rosé ist auch Roll, Sanso und Grenache. Und beim Studio hatten wir Tiboren, das ist bei Miraval Côte de Provence Syrah.
Syrah, okay. Ich wollte nur jetzt auf Lars Idee für Leute, die das privat auch machen wollen, weil uns schreiben ja schon wirklich viele so, wie soll ich das machen oder ich will eine Weinprobe und die Reihenfolge. Ich würde sagen, ich würde es als keine gute Idee empfinden, wenn du jetzt 10 Gäste hast und du sagst, vorweg trinken wir den Studio und danach trinken wir den Miraval. Finde ich, es klingt wahnsinnig sophisticated, ein Rosé auf dem anderen Rosé. Dann wirst du Leute haben, die sagen, ich mag den ersten aber lieber, weil er mir, er ist leichter, ein bisschen weniger Alkohol, ist frischer. Und dann weißt du schon gar nicht mehr, wer welchen Rosé getrunken hat nach der 7. Flasche, die du ausgeschenkt hast für 10 Leute. Ich würde wirklich sagen, wenn du wirklich zu Hause so ein Fest machst, würde ich sagen, okay, pass mal auf, ich mache einen leichten Scheurebe zum Aperitif und danach mache ich den Miraval. Oder ich mache Studio zum Start und wer möchte, kann gerne dabei bleiben. Und dann gibt es aber einen Weißwein, der eben ein bisschen anders schmeckt und einen Rotwein. Also ich würde das nicht hintereinander servieren. Halte ich nicht für so wahnsinnig.
Soll ich schon mal den dritten jetzt holen, damit Axel nicht immer rumrennen muss? Ja, ne? Ich hole den. Der dritten steht im Kühlschrank.
Ja, aber genau, weil Axel hat eine Frage. Der liegt im Kühlschrank.
Steht ganz hinten. Liegt quer hinten.
Und du musst den noch aufmachen auch.
Ja. Achso, ich habe den Öffner.
Was?
muss ich ihn kurz
rausbringen. Hat er nicht mehr gehört. Was war deine Frage, Axel? Okay, jetzt sind alle weg. Maxim, das ist jetzt ein Zweier-Podcast. Jetzt können wir auch ein bisschen fachlicher werden, solange die anderen nicht da sind. Wie sieht's denn aus? Ich habe gestern Abend mit ein paar Sommelier-Kollegen zusammengesessen. Wird eigentlich Säure dazu hinzugefügt, um diese Frische zu bewahren, jetzt bei euren Weinen in dieser sehr, sehr heißen Region? Ist das ein gängiges Stilmittel? Ist das erlaubt und wird das gemacht?
Die Weine jetzt im Südfrankreich insgesamt sind nicht sehr säurebetont, muss man sagen. Was zuerst rauskommt als Gefühl, ist nicht wirklich die Säure. Wir addieren auch keine Säure dazu. Wir versuchen praktisch andere Möglichkeiten zu finden, die uns dieses frisches Gefühl geben. Und du hast darüber auch sehr gut gesprochen, wenn du gesagt hast, diese etwa feine Bitternote. Bitter fühlt sich auch am Gaumen etwa frischer. Und dadurch bespielen wir auch das Thema Frische. Wir haben über Salzigkeit gesprochen. Wir sind nah vom Meer, beziehungsweise bei uns in Châteauneuf-du-Pape war früher ein Meer. Das heißt, wir haben auch eine bestimmte Affinität zu diesem Thema Salzigkeit. Und das hilft uns auch, dieses frisches Gefühl im Wein zu geben. Aber das ist nicht wirklich stark im Bereich Säure. Wenn man im Labor praktisch Analyse führt.
Okay, ja. Das ist ja gut, weil Leute ja oft sagen so, ich bin so säureempfindlich oder das wollen meine Gäste nicht oder da kriege ich Sodbrennen. Das heißt, kann ich sagen, dass Rosé ist aus der Provence eigentlich für säuresensible Menschen einen Versuch wert wäre?
Ja, es gibt immer Ausnahmen in dem Bereich, aber ich würde insgesamt sagen, Südfrankreich, also alle Bereiche, die etwa wärmer sind, geht die Säure runter in der Regel. Ne? Das ist schon so. Danach.
Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Hat das mit der Auswahl von Rebsorten zu tun? Wir haben schon Rebsorten, die ein bisschen mehr Säure behalten als andere. Und wir bespielen ungefähr um die 40 Rebsorten im süderen Teil. Also das ist schon sehr breit. Wir haben ein sehr breites Auswahl an Rebsorten. Hat auch mit der Vinifizierung und so zu tun. Aber insgesamt kann man schon sagen, dass Südfrankreich zum Thema Säure nicht so stark nach oben geht, sondern sucht andere Möglichkeiten, um diese Frische zu behalten, ohne große Säurehaltung zu haben. Mhm.
Wieso habt ihr das gemacht mit Brad Pitt? Also die Familie Perrin hat es ja wahrscheinlich finanziell nicht nötig gehabt, dieses Joint Venture einzugehen. Was war der Gedanke dahinter?
Ja, die Familie Perrin versucht praktisch mehrere, ist sehr, ich sag mal, sehr entrepreneur. Es gibt das historische Haus, das ist Château Beaucastel. Mhm. Und in Châteauneuf-du-Pape, also sehr historisches Domain im Norden von der Appellation. Und dann gibt es in der Familie aktuell neun Teilnehmer der Familie, neun Personen, die Perrin heißen und auch direkt in das Unternehmen arbeiten. Und es gibt natürlich mehrere Leute, die verschiedene Ideen. Es gibt immer noch eine große Marke von Famille Perrin, die heißt La Vieille Ferme. Das ist unsere Einstiegslinie, auch Negoswein. Und das wurde ja eingeführt in der 50er Jahre. Also das ist keine neue Marke, das ist ziemlich historisch. Und das ist in Amerika ein sehr großes Thema. Und dadurch hat Perrin einen bestimmten Status auf der Marke USA bekommen. Und auch diese Verbindung mit der Pitt-Familie. Aber grundsätzlich ging es darum, für Perrin-Familie, dass wir nicht nur als Önologe kommen und einfach den Rücketikett unterschreiben und sagen, okay, ein Winzer hat das gemacht, sondern wir möchten praktisch in das komplette Prozess involviert sein. Heißt im Weinberg, im Keller natürlich und auch in der Distribution. Das heißt, unsere Partner, die auch Weine von Beaucastel und so distribuieren, bekommen auch die Möglichkeit, Mirawein zu distribuieren. Und das ist für uns ein wichtiges Thema, von A bis Z involviert zu sein und nicht nur über das Thema Weinerstellung und Rücketikett unterschreiben.
Mhm. Also das heißt, Brad Pitt hat er mitprobiert oder also hat er irgendwie auf den Geschmack Einfluss genommen? Kann man das so sagen oder?
Also ich sag mal, es gibt, jeder hat seine eigene Spezialität. Ja? Unser Thema ist Weinherstellung und Distribution. Der Partner der Familie für das Projekt Miraval.
Charakterschauspieler und gut aussehend.
Genau, er ist Künstler insgesamt. Ja? Er macht auch Skulptur und ist Designer und so. Das heißt, er hat dann an der Flasche von Miraval gearbeitet. Natürlich gibt es auch das Impuls, wo soll die Reise Miraval hingeht. Und da komme ich wieder auf das Thema Studio. Studio ist eigentlich ein Hommage an der Aufnahmestudio, was bei Miraval gab es und wieder gibt es. Der frühere Inhaber von Miraval hieß Jacques Lussier. Das war ein französischer Jazzman. Und er hat Miraval in der 70er Jahre akquisiert und hat direkt über dem Weinkeller ein Aufnahmestudio gebaut. Mhm. Das war ein legendäres Studio, also Pink Floyd haben das Album The Wall bei Miraval aufgenommen. Es gab The Cure, AC/DC, Sting, Rammstein. Also eklektisch auch, sehr unterschiedlich. Und Studio bei Miraval war praktisch ein Hommage an dieses Thema Aufnahmestudio. Und das ganze Thema Kunst wird praktisch bei Miraval zelebriert. Das heißt, es gibt jetzt ein neues Skulpturstudio, Malereistudio und bald kommt auch das Thema Schreiben im Fokus, also Schreiben für Kino, also für Szenario. Und Ziel ist, dass praktisch verschiedene Künstler sich bei Miraval treffen und austauschen und dass das Thema Kunst insgesamt zelebriert wird.
Und ist das dann, also ist das dann aber eigentlich ein Image-Transfer-Ding gewesen? Also wir lassen Brad Pitt sozusagen diesen Wein machen und dafür wird er, ich meine, ne, dafür wird er bekannter. Also das war sozusagen für die Familie Perrin der ursprüngliche Entrepreneurs-Gedanke sozusagen.
Ja, wir denken, dass jeder seine Aufgabe hat. Da? Und unser Thema ist Wein. Und jeder, Brad Pitt macht auch extrem viel im Bereich Invest im Weinberg zum Beispiel. Es gibt nicht nur der Aufnahmestudio, sondern es würden praktisch neu gebaut. Nicht so viel. Also es geht nicht darum, dass wir das Wald komplett runternehmen und nur mit Rebe pflanzen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber in diesem Teil gab es schon historische Terrassen, nur mit Stein gebaut praktisch. Trockenes Stein heißt das bei uns, also kein Zement inzwischen, das sind nur Steine. Das heißt, jeder Stein wird tailliert, damit es in diesem Mauer reinkommt. Und es würde jetzt einen komplett neuen Bereich mit Terrassen gebaut. Das ist von der Arbeit ziemlich pharaonisch. Ja. Das sind in andere Weinbauregionen schon passiert, aber in der Regel über Jahrzehnte. Und das ist bei Miraval in 5 Jahren passiert. Und das wäre ohne den Einfluss unserer Partner überhaupt nicht möglich. Ja.
Und jetzt, lieber Lars, hast du uns was eingeschenkt, was ganz neu ist? Oder was ist das ganz neu? Ist es ein ganz neuer Wein? Ist es auf jeden Fall eine spektakulär schöne Flasche, wie ich finde. Also es ist wirklich für Ästheten, die eigens offensichtlich gemacht wurde für diesen Wein. Was ist das für ein Wein und wer hat denn die Flasche und kann er die einmal in die Kamera zeigen, für die das über YouTube sich anschauen? Ja,
danke, dass ich die Flasche jetzt wieder in den Kühlschrank gestellt habe.
Ach so, okay, dann
zeige ich sie gleich. Nein, sie sieht aus wie eine überdimensionale Parfümflasche, Flakon. Wobei ich jetzt gerade neulich mit so Parfümflaschendesignern gelernt habe. Wisst ihr, woran man ein sehr gutes Parfüm erkennt, was der neueste Trend ist? An einer sehr einfachen Flasche. Je einfacher die Flasche, ist das im Weinbau auch so, in den Wein auch, je einfacher die Flasche, desto besser das Parfüm. Man nennt es den Gilsander-Effekt. So, auch wieder was gelernt. Aber mach sie, warum nickst du? Warum nickst du?
Das ist sehr unabhängig. Also dieses Thema spezielle Flaschen gab es schon aus verschiedenen Weinbauregionen. Also praktisch die Weinbauregionen wollten damals sich unterscheiden mit den anderen Produzenten und haben sich eine spezielle Flasche gebaut, in der Regel für die Appellation zum Beispiel. Zum Beispiel Châteauneuf-du-Pape gibt es diese spezielle Flasche, wo die zwei Schlüssel von St. Peter drauf sind. Das ist ein Erkennungszeichen für die Region. Was später in der Champagner zum Beispiel passiert ist, ist, dass die Champagnerhäuser wollten deren Prestige-Cuvée von anderen klassischen Cuvées auch unterscheiden. Und in diesem Fall sind öfter die speziellen Flaschen die eigentlich die Top-Weine, also die Prestige-Cuvées. In der Provence hat das Thema Farbe eine Riesenrolle. Es gibt ein Büro in der Appellation Provence, der sich nur um das Thema Farbe kümmert. Sie analysieren das den ganzen Tag, das Thema Farbe beim Weinerstellung, aber auch im Bereich Trend und wie die Farbe sich entwickelt und so weiter. Das ist super interessant. Und ein wichtiger Merkmal von der Provence ist das Thema Licht. Viele Leute, also viele Künstler sind auch in der Provence gegangen zum Malen zum Beispiel, ob Van Gogh oder Matisse oder so. Sie haben immer dieses spezielle Licht hier gesucht. Und unser Thema ist dieses Thema Licht nochmal auf der Flasche zu spiegeln. Und deswegen gibt es diese Arbeit an der Flasche, wo wir auch ein bisschen mit dem Thema Licht spielen können. Also spielt für uns schon ein großes
Thema. Und ist es ein neuer Wein tatsächlich?
Absolut.
Ja. Wie heißt der Wein?
Das ist jetzt Miraval Saint-Victoire.
Okay.
Und da komme ich wieder in diese Hierarchie rein. Also es gibt da, wie gesagt, Vin France, dann IGP Méditerranée und dann kommt Côte de Provence. Und innerhalb von der Côte de Provence, weil Côte de Provence ist eine ziemlich breite Appellation, das geht grundsätzlich von Aix-en-Provence bis nach Nizza, also schon breit von der Fläche. Und innerhalb von der Côte de Provence gibt es eine sogenannte regionale Denomination innerhalb von der Appellation. Und in diesem Fall ist das Saint-Victoire. Saint-Victoire ist ein Berg östlich von Aix-en-Provence. Das ist wirklich der Ansichtspunkt und damit orientiert sich man, wenn man in der Region wohnt. Ein bisschen wie bei uns in Châteauneuf-du-Pape mit der Mont Ventoux. Das ist der Berg, wo jeder drauf schaut, um sich zu orientieren. Und durch diesen Berg sind wir ein bisschen, alle Weinberge sind ja im Süden von diesem Berg. Und wir sind der Mistral wird ein bisschen gestoppt, also ein bisschen weniger Wind und etwa kältere Böden, also mehr Kalkboden, also mehr Frische eigentlich. Und in diesem Fall haben wir praktisch eine viel kleinere Fläche. Das heißt, der Boden hat mehr Einheit im Vergleich zur Côte de Provence, was wirklich sehr breit und sehr unterschiedlich sein kann. Das ist mehr ein Terroirwein als ein Côte de Provence, was wir praktisch mit Miraval versuchen.
Das hätte ich jetzt gerade gesagt, dass man bei dem jetzt tatsächlich das Gefühl hat, dass man den Boden stärker rausschmeckt als das Klima jetzt und so. Der ist hier erdig zu sagen, wer ist das falsch? Er ist, finde ich, auch salzig, aber er ist sehr, also ich finde. Also er, doch vielleicht trifft es dieses Erdige und auch der schmeckt mir, muss ich sagen, extrem gut. Also es ist irgendwie jeder zu seiner Zeit wahrscheinlich. Den könnte ich mir jetzt tatsächlich auch einfach so vorstellen, oder? Einfach, dass man den einfach so trinkt abends, ohne jetzt was da zu essen. Und ich brauche auch keinen Sonnenschein dazu. Und ich finde, der schmeckt, bis zwei, drei Schlucke genommen, der Uhrzeit angemessen, schmeckt mir jedes Mal auch fast wieder ein bisschen anders. Also
Verändert sich.
Und auch das, ich weiß nicht, ich muss jetzt meine Meinung zu Miraval so ein bisschen überdenken, weil ich weiß noch, mir war er die letzten Mal, als wir es getrunken haben, war er mir so, ja, dachte ich, ja, schön, aber jetzt richtig gut.
Ja, finde ich auch. Der ist irgendwie salziger oder irgendwas ist da, passiert da mehr an der Seite, ne? Aber wodurch kommt das?
Wahrscheinlich jetzt vom Kalk, also Kalkboden. Okay. In dem Fall, Miraval Côte de Provence ist mehr steinig im Norden. In dem Fall ist es viel weißer als Boden. Der Boden ist ziemlich kalt im Vergleich. Und dadurch kommt wahrscheinlich diese salzige.
Er wirkt feiner, er wirkt von der Farbe auch fast ein bisschen heller als die davor. Was ist jetzt in dem Saint-Victoire drin für Rebsorten?
Das ist ein ähnlicher Blend. Grundsätzlich, wir haben neue Weinberge akquiriert in diesem Weinbaugebiet in Saint-Victoire. Und soweit war das hauptsächlich ein Teil von Miraval. Das kam in Miraval rein. Und dann haben wir uns entschieden, praktisch diese spezielle Weinberge separat zu vinifizieren und haben praktisch ein bisschen weiter in diesem Thema Beton gearbeitet. Also, dass wir diese Frische behalten, aber trotzdem auch ein bisschen mehr Konsistenz, ein bisschen mehr Extrakt.
Du hast es vorhin gesagt, den ersten, den Studio, den sollte man schon innerhalb von 2 Jahren trinken. Wie ist es bei diesem Wein?
Also je höher wir kommen, desto weniger werde ich sagen, dass wir das sofort trinken sollen. Studio ist wirklich ein Wein, der für sofort gemacht worden ist. Also das ist sehr knackig, sehr für, also innerhalb von 1 bis 2 Jahren würde ich empfehlen. Mirabel Côte de Provence hat ein bisschen mehr Zeit. Der Trend geht in Richtung, dass die Weine sehr früh getrunken werden. Mhm. Das Konsument will eigentlich die Weine so frisch wie möglich bekommen. Ich denke ein bisschen anders vielleicht. Ich trinke lieber der Wein, wenn er jetzt zum Ende der Jahrgang kommt, dann hat er praktisch ein bisschen mehr Möglichkeit, die Zusammensetzung von Aromen in der Flasche zu bekommen. Mirabel Saint-Victoire kann ich mich auch vorstellen, dass das nach 2 Jahren auch sehr, sehr schön wird.
Besser ist nach 2 Jahren als heute?
Die Erfahrung haben wir noch nicht da, weil das ist unser erster Jahrgang.
Also, und das ist 2023?
Wow. Das ist 23,
ja. 23, das ist der erste Jahrgang. Okay.
Wie gefällt dir der, Michi?
Mir gefällt er sehr gut. Ich habe so ein bisschen Sorge, ich weiß nicht, was der kostet. Also mir gefällt er eigentlich am besten, ehrlicherweise. Ich finde, okay, er hat am meisten Spannung, er hat am meisten, ich denke so, ja, der ist für mich ist er am erwachsensten, er ist auch, hat am wenigsten Farbe auch, was ich eigentlich ganz gut finde. Und ich finde, er hat so eine Leichtigkeit und dabei so eine Eleganz. Und ich mag auch diese salzige Energie, dass ich ihn ehrlicherweise, ich finde den sogar ziemlich gut.
Aber ist so teuer jetzt? Nee, ist der Ende 20? Na,
weiß ich nicht, Maxim, was kostet er?
34,90.
Ah, okay. Also ich befürchte. Aber passt ja dann zu deiner Einschätzung. Ich gehe jetzt mal rum. Muss ich jetzt einen Gin Tonic mixen für euch alle?
Ja, bitte.
Ja, die Gläser habe ich.
Bitte.
Die Gläser hast du und der Tonic, das Tonic Water ist diese kleine Flasche.
Genau, sind 2 kleine Flaschen.
Wie mischt man im Verhältnis? Was würdest du sagen? 1:3?
Ja, 1:4.
1:4. Und noch nichts sagen.
Also ein Tonic und 4 Gin.
Warum haben wir jetzt Gin?
Das werden wir gleich erfahren.
Aber dann dürft ihr es nicht sagen, während ich noch nicht, dann könnt ihr noch
eure. Nee, genau.
Ihr könnt euch die ganzen Restzucker fragen und so machen.
Während du mischen gehst, danke, lieber Lars. Danke. Maxim, ich habe mal vor 2 Jahren von Miraval zu verkosten bekommen Champagner.
Jawohl.
Und den habe ich verkostet, den fand ich auch gar nicht so schlecht, den fand ich so unfassbar teuer. Also gibt es den noch, wie kommt ihr dazu, Champagner zu machen und was ist da der Hintergrund?
Wir haben tatsächlich gemeinsam auch mit unser Assoziierter von Miraval auch ein Champagnerhaus gegründet. Das ist dann natürlich nicht mehr in der Provence, sondern in der Champagner-Region mit dem Winzer Peters. Also das Haus heißt Peters. Champagnerhaus Pierre Peters in Le Ménil-sur-Roger. Rodolf Peters ist der aktuelle Generation und Winzer von dem Weingut. Wir sind, Le Ménil ist ja im Herz von der Côte des Blancs. Das ist eine Grand Cru-Lage in der Côte des Blancs. Wir setzen grundsätzlich.
Einer der bekanntesten, die Krug Le Ménil ist einer der bekanntesten und teuersten und vermutlich besten Champagner der Welt. Deswegen ist Le Ménil wahrscheinlich auch dem einen oder anderen der Freaks hier schon ein Begriff. Ja.
Ja, Le Ménil, also wir sind praktisch zwischen Clos du Ménil, das ist der Nachbarn, und der andere Nachbarn ist Champagne de la Motte Salon. Mhm.
Der Salon ist ja, genau. Das ist auch mit das teuerste überhaupt auf der Welt, was Champagner betrifft, ja.
Wie teuer ist das?
Okay, und da sitzt ihr, okay.
Ein bisschen inzwischen, das ist die 6. Generation Winzer in Le Ménil-sur-Roger, macht extrem viel mit der Massale-Selektion, also extrem interessante Sachen. Ein großer Spezialist von Blanc de Blanc, logischerweise. Wir sind in einem Weiß-Rebsorten-Bereich, also Chardonnay in dem Bereich. Und die Idee war, wir haben praktisch verschiedene Prestige-Cuvées aus der Champagne verkostet, blind alles. Und immer die weiße und Rosé-Variante von Dom Pérignon zum Beispiel, Weiß-Rosé oder Redora Cristal Weiß-Rosé, Laurent Perrier Grand Siècle und Alexandra Rosé als Beispiel, Comte de Champagne von Tétinger. Und öfter sind eigentlich die Rosés etwa teurer. Das hat auch verschiedene Gründe, weil das Rosé-Erstellung auch nicht so ganz einfach ist. Aber öfter geschmeckt uns die weiße Variante besser. Und dann haben wir gedacht, vielleicht gibt es in dem Bereich was zu tun. Prestige ist sowieso ein kleiner Teil der Markt in der Champagne. Rosé-Prestige ist noch kleiner. Wir haben eine bestimmte Erfahrung vom Rosé-Herstellung gesammelt im Südrundteil seit Jahrzehnten und bei Miraval in der Provence seit 13 Jahren jetzt. Vielleicht können wir da gemeinsam mit einem Winzer aus der Champagne was Schönes machen. Und das haben wir dann mit der Familie Peters, also Rodolf Peters, gemacht.
Das sind praktisch. Also das Projekt gibt es noch, das heißt, der heißt Miraval Champagne?
Heißt Fleur de Miraval.
Fleur de Miraval, ja.
Fleur de Miraval. Es gibt jetzt die 3. Edition aktuell auf dem Markt. 4. Edition kommt im Oktober raus. Und wir haben einen neuen Wein auf den Markt gebracht, der nennt sich Petit. Und das ist jetzt unser unter Einführungs-Ein Rosé.
Der wie heißt der Petit? Das habe ich nicht verstanden.
Petit Fleur.
Petit Fleur, okay.
Genau, also Fleur de Miraval heißt das Haus und Petit Fleur der Einstiegswein und der liegt preislich mehr bei 90 Euro.
Ja, das ist ja auch schon ein ordentlicher Einstiegsbereich im Champagnerbereich.
Der Einstieg, also damals war der Einstieg Fleur de Miraval für 340.
Jetzt ja, 340, das habe ich auch, wo ich gedacht habe, boah, hier, Mr. Brad Pitt, I'm gonna finance your Hollywood mansion in the Hollywood Hills and
aber ich meine, ich muss noch mal auf Brad Pitt zu sprechen kommen. Also ich habe gelesen, als Angelina Jolie ihre Anteile verkauft hat, ich weiß nicht mehr, an wen das ging, aber es ist auf jeden Fall eine Firma, an der Brad Pitt dann beteiligt ist. Und da dachte ich so, also irgendwie klingt das sehr mittelbar. Ist er denn wirklich öfter mal vor Ort oder ist er eigentlich nur Eigentümer einer Firma, die dann auch Miraval hat?
Ja, nee, zur ersten Frage, vielleicht machen wir ein anderes Podcast irgendwann mit dem Thema Champagner, dann können wir das auch verkosten und der Unterschied schmecken.
Aber da können wir gleich vier Flaschen zusammenpacken für 300 each und sagen, Tausender fürs Paket. Come on, guys, wir haben eine gute Fan-Crowd, die wird alles mit uns machen. Vielleicht sehr gut. Nicht 1.000 Euro für 4 Flaschen, aber sonst egal, sonst ganz vieles.
Es wäre interessant, ein bisschen tiefer dran zu gehen. Und ja, grundsätzlich, der wohnt ja auch da. Also er hat nicht nur, aber unter anderem ist er auch öfter bei Miraval.
Okay, also der lebt dort richtig auf dem Weingut, in dem Schloss eigentlich, ne?
Ja. Teilweise auch, ja.
Ja, okay, ja. Ja,
krass. Und jetzt genug über Champagner, genug über Brad, jetzt trinken wir, und ich weiß selber auch nicht warum, The Gardener Gin.
The Gardener.
From the French Riviera. Das ist das, was draufsteht. Ach, und oben steht auch Brad Pitt mit seiner Unterschrift. Hey. Tom Nicol und Famille Perrin. Aha, doch Brad Pitt auch dabei bei The Gardener Gin.
Brad Pitt auch dabei bei The Gardener. Grundsätzlich ging, also das Idee kam raus in der Corona-Zeit. Als die Perrins praktisch zu Miraval gekommen sind, vor 13 Jahren jetzt, das Erste, was die gemacht haben, ist, dass die haben die Bourguignon-Familie gebeten, praktisch Bodenanalyse zu machen. Das sind Bodenspezialisten für das ganze Thema Agrarwirtschaft, also nicht nur Wein, sondern auch alles, was mit Agrar zu tun hat. Und die haben praktisch überall bei Miraval Bodenanalyse geführt. Da gab es natürlich auch Überraschungen, und wir haben noch weitere Projekte für die Zukunft, die auch durch diese Überraschungen von verschiedenen Böden rauskommen werden. Aber was wir in der Corona-Zeit gemacht haben, ist, dass praktisch was über dem Boden steht, analysiert. Also 2 Wissenschaftler gebracht, auch, also Botanisten in dem Fall, und wir haben dem gebeten, praktisch eine Inventur von alle Pflanzen, die bei Miraval wachsen, herzustellen. Und bei Château Bocastel in Châteauneuf-du-Pape. Und damit sind wir auf ein Buch gekommen, wo alle Pflanzen drinstehen. Man muss sich vorstellen, Miraval sind 1000 Hektar, das ganze Tal gehört Miraval. Und das ist extrem wild und voll mit Wald. Also schon sehr extrem breite Biodiversität. Und das wollten wir einfach messen. Wie groß ist diese Biodiversität? Ja? Dann haben wir die verschiedenen Pflanzen zusammengebracht, so einen kleinen botanischen Garten gemacht mit alles, was aromatisch was bringen konnte. Und dann haben sie uns gefragt, was machen wir damit? Wir wollten schon länger ins Bereich Spirituose hingehen, aber wir sind Winzer, wir sind nicht Spirituosenhersteller. Und dafür haben wir praktisch gesucht, wer sind die besten Ginhersteller der Welt. Und wir freuen uns, dass Tom Nichols an Bord ist. Tom Nichols steht natürlich auch auf der Flasche, war 40 Jahre der Master Distiller bei Tanqueray und ist einer der größten Gin-Spezialisten der Welt. Und da freuen wir uns sehr, dass er mit dem Projekt mitmacht.
Wir hatten aber bei den Pflanzen, habt ihr dann, mit anderen Worten, habt ihr dann irgendwann Wacholder gefunden bei der Inventur?
Ja, Wacholder gibt es natürlich auch. Also genau, Wacholder gibt es, obwohl das ist keine starke Merkmal der Region. Aber grundsätzlich ging es für uns darum, dass wir eine klassische, vielleicht werden wir darüber sprechen, eine klassische London Dry machen, ein klassisches Rezept. Und dann diese French Riviera Touch bringen. Was für uns der French Riviera bezeichnet, ist einmal Zitrus. Zitrus ist ja extrem wichtig bei uns. Wir haben in Menton zum Beispiel Zitrone oder die sogenannte Bigarade. Das ist eine Bitterorange. Natürlich auch Süßorange. Und dann das Thema Kräuter, wie Basilikum zum Beispiel oder Sarriette. Ich glaube, das heißt Bergminze auf Deutsch. Sarriette heißt das bei uns. Das ist ein Teil der Gewürzmischung Kräuter der Provence.
Wir hatten mal einen Podcast mit Mirabeau, glaube ich, ne? Und
ja.
Da haben wir auch einen Gin getrunken.
Genau.
Ist das Zufall?
Ein Rosé-Gin, glaube ich.
Ja, ein Rosé-Gin, genau. Aber eben, also, aber ist das Zufall, dass dass wir bei Winzern aus der Provence das Thema Gin dann öfter finden oder machen das viele jetzt bei euch?
Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich Zufall. Mirabeau hat schon früher angefangen und macht genau ein typischer Provence-Gin mit dieser Rosé-Farbe. Wir haben uns entschieden, eine klassische Richtung zu gehen.
Ja.
Das klassische London Dry, es ist nicht farbig. Es ist London Dry bedeutet, dass wir die Maceration von das ganze Kräuter vor der Destillation machen. Das heißt, gibt es praktisch zusammen dem neutrales Alkohol, Kornalkohol mit den verschiedenen Kräuter und Zitrus. Mhm. Und dann wird es nochmal destilliert und das Ergebnis wird nicht mehr angepasst. Also der bleibt.
Ihr müsst jetzt mal schmecken, ich habe es mal geschmeckt, mir schmeckt es hervorragend, aber ob die Mischung jetzt richtig ist, da bin
ja,
ich mir
super,
jetzt nicht sicher.
Super, Mischung ist mega.
Ist gut?
Mega.
Die Mischung ist sehr gut. Ich hatte mit Maxim vorher gesprochen, wir haben Thomas Henry Tonic genommen, weil es doch relativ neutral ist und eigentlich diesen Zitruseffekt nochmal etwas nach vorbringt. Ich finde die Mischung auch ziemlich gut.
Tatsächlich? Ist es nicht zu wenig Gin?
Ich glaube nicht.
Ja, also ich glaube, es braucht ein bisschen Eiswürfel und noch eine Zeste, dann wird es richtig fresher werden als jetzt so pur. Und je wärmer wird, umso schwieriger wird sich das jetzt reinzuwürfeln. Aber sonst finde ich die Mischung finde ich sehr gut. Ich finde, also ich habe noch so ein bisschen Koriander. Ich finde, es wirkt sehr kräutrig. Du hast dieses Zitrus, aber sonst finde ich schon, es wirkt auch sehr, sehr kräutrig. Und auch dadurch, finde ich, hat das so eine Frische. Also am Gaumen bleibt dann auch so, ist nicht Menthol, aber so eine Frische, die am Gaumen stehen bleibt, eigentlich schon.
Weißt du, was jetzt problematisch ist? Ich muss sagen, dir schmeckt mir so gut, aber es ist verdammt nochmal 11.20 Uhr. Es ist so gut, es ist so, so gut. Aber ich kann es ja jetzt nicht trinken, ernsthaft. Axel, hast du schon, ist es schon so? Nein, aber es passt so schön, es ist so harmonisch.
Ich kann die Leute nicht animieren hier vormittags.
Nein,
schon.
Also, boah, das ist richtig gut.
Aber mir schmeckt er auch richtig, richtig gut.
Richtig gut. Ja. Oder? Oh, scheiße. Das ist jetzt, kommt jetzt an der völlig falschen Stelle.
Der ist sehr, sehr geschmacksintensiv, finde ich. Also, ist wirklich,
aus einer sehr schweren Flasche. Lars, du hast.
Flasche ist auch mega.
Kann man schwer tragen, Michi. Lass hier, also.
Ja, die bleibt auf jeden Fall hier bei dir. Was kostet die Flasche, Maxim? Das ist ja eine 0,7,
ja. Das kostet 49,90.
Hat auch 42 Alkohol, also schon ein bisschen mehr. Die meisten haben, oder viele haben 40. Das ist also immer schon ein bisschen wertiger, muss man dann auch sagen. Das heißt, das Paket wird liegen irgendwo bei 110, 115, 120 Euro, glaube ich. Würdet ihr das kaufen?
Ja.
Kollegas.
Da muss ich sagen, das ist wieder das haben wir ja häufiger zum Glück, aber so, es ist halt mega, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich finde, man kann den Gin und die drei Rosés jetzt nicht miteinander vergleichen. Aber man kann auch die drei Rosés eigentlich nicht miteinander vergleichen. Ich finde, jeder ist in seiner Kategorie oder in dem, was er machen möchte, ist er einfach ein Topwein. Und da, finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Ich kenne mich jetzt mit Preisen für Gin nicht aus, aber ich finde diesen Gin, das ist wirklich, also das ist direkt alles, das ist im Einzelbereich gerade alles. Das muss man leider so sagen.
Sehr gut.
Oder Axel, oder übertreibe ich?
Nö, du neigst ja nicht zu übertreiben.
Ach doch.
Nee, finde ich nicht. Also ich finde den Gin auch echt, also es, ne, was weiß ich, woher das jetzt kommt, dass mir das so super schmeckt. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt den Rosé vorher hatte und dass das irgendwie eine heilige Allianz bildet. Aber den Gin finde ich auch wirklich mega gut.
Du hast eine gewisse Süße auch, finde ich. Findet ihr es nicht süß auch jetzt so ohne Eis? Und
ja.
Was würdet ihr, Maxim, was macht ihr dann, so einen Rosmarinzweig oder eine Zeste oder mit was serviert ihr das jetzt am Weingut?
Also wir machen gerne Martini, weil das ist wahrscheinlich das Beste, um den Gin zu schmecken.
Martini?
Martini-Cocktail.
Okay. Und wenn man also einen ganz
Alkohol mit Alkohol
trocken möchte, dann macht man quasi nur so einen Dash Wermut, mit dem man die Eiswürfel benetzt, mit dem man den Martini macht. Schön. Aber im Prinzip ist das purer Gin runtergefrostet, ja.
Genau, das Thema ist, dass Gin wird wirklich nicht ganz oft so pur getrunken, muss man sagen. Es ist praktisch auch so gemeint, dass das aus Kornalkohol gemacht wird, damit eben der Bartender damit komposieren kann. Und das war auch unser Ziel, dass der Gin auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sich verbinden kann. Also etwa ein klassischeres Rezept. Das ist nicht exponentiell in der Nase, es ist nicht grün oder blau, es ist ziemlich klassisch gemacht mit dieser, was bei uns der Unterschrift macht, ist wirklich diese Bigarade, diese Bitterorange, was auch ein bisschen mehr Länge bringt. Und nach der Meinung von Tom Nicol, um Textur zu bekommen, gibt es nur eine Lösung. Man muss dem Grundalkohol praktisch nochmal zweimal durch den Distillationsprozess geben. Das heißt, immer den Kontakt mit Copa kreiert praktisch diese Textur. Und das ist die zwei Sachen, wo wir dran gearbeitet haben. Diese etwa längere Note von Bitterorange und das Thema Textur mit dem Copa.
Mega.
Kupfer heißt das auf Deutsch,
oder? Mega. Es ist mega. Kupfer. Maxim, du hast großartig und auch toll, was man heute darüber alles gelernt hat. Und ich bin restlos begeistert. Und würde jetzt gern in Ruhe mit Axel über den Tag.
Ich nicht dabei, oder was? Nur ihr zwei?
Doch, ich hab's Gefühl,
warum ich jetzt nicht eingeladen wurde gerade.
Ja, bist Moment, du dabei? Du kannst gern dabei bleiben, Michael. Aber ich habe das Gefühl, du bist ja immer auf dem Sprung.
Ich bin so emotional, weißt du, wo mich Axel reingesetzt hat, das ist das Büro, wo wir begonnen haben. Die Vorhänge sind
nee, das sieht so aus. Es ist gar nicht das Büro. Das ist das Lustige. Es ist schon wieder ein anderes Studio.
Nein.
Aber das Studio ist ein anderes, aber die Vorhänge sind dieselben. Es sind die alten Vorhänge.
Ja. Aha, okay. Ja. Also es wirkt fast großzügiger als das davor.
Natürlich, es ist großzügiger. Das davor war noch, es ist ja aber auch schon wieder vier Jahre her.
Ist echt lange her. Maxim, vielen Dank, dass du uns die Welt mitgebracht hast. Sollte Brad mal ums Eck sein und sagen, gonna do this afternoon und so, wenn er sich eine Stunde mit so einer Zoom-Konferenz hinsetzt, wirklich.
Wir sind dabei.
Wenn er Lust hat, Bon Jovi war schon bei uns.
Bon Jovi hat es gefallen. Best
Podcast, not in English language, but it's perfect, we did it in English. Und Lars hat auch geglänzt von vorn bis hinten. Von daher würde er uns wahnsinnig, wenn er möchte, würden wir ihm den Gefallen tun und er könnte unser Gast sein. Wenn du ihm das so mitgeben.
Wir kommen auch vorbei.
Und ich wollte Angelina Jolie nicht umrennen. Das muss ich sagen. Es ist aus Versehen passiert.
Danach haben sie sich
gedacht. I was in a hurry.
Natürlich.
Das ist der Auslöser. Ach, Lars, du warst der Auslöser, dass sie dann hinterher gesagt hat.
Ich verkaufe alles.
Oh, das hat nicht so sehr geschafft.
Das Real Love.
Nee, das kann auch nur mir passieren, ehrlich gesagt.
Ja. Vielen Dank.
Nice. Vielen Dank, ihr Lieben, und alle anderen aufs Leben.
Aufs Leben, genießt das.
Ja. Genießt das.
Herzlichen Dank. Könnt mich stetig bald gemacht. Ja, wenn ihr Richtung Provence seid, sagt ihr gerne Bescheid.
Das ist haben jetzt 15.000 Leute gehört. Die kommen alle vorbei und sagen: Bonjour.
Ich habe meinen Chef gegeben, hoffe, dass mit dem Deutsch hat das ordentlich geklappt. Aber
nein, das ist perfekt.
Hallo.
Besser als ein anderer hier aus in der Runde, der auch nicht aus Deutschland kommt.
Herzlichen Dank, ja.
Ja, super. Danke dir,
Marcel.
Ja, ciao, ciao. Ciao.
Ciao. Yay. Super, das ist alles klar. Ja, dann.
Alles gut?
Alles gut. Super.
Merci beaucoup.
Merci.
Danke euch. Hat Spaß gemacht, ja.
Danke Maxim. Ja. Wirklich auch für deine Geduld am Anfang.
Ja, danke für deine Geduld.
Ja. Merci. Axel, muss ich noch irgendwas machen? Aufzeichnung, anhalten, beenden?
Nö, also du kannst einfach beenden. Also, kannst beenden.
Aufzeichnung, anhalten, beenden.
Ja. Beenden.
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 Ah, und Michael, weißt du Bescheid, ob du dann
Recording stopped.
Sehr gut. Bei diesen Big Button Party in Hamburg bist?
Das kann ich noch nicht sagen. Ich werde es probieren und bitte, wenn du in der Nähe bist, komm vorbei. Komm uns
ja, besuchen. Super, gerne. Ja, das wird wahrscheinlich die nächste Gelegenheit. Obwohl, nee, Mark und Schüler macht auch seine Weinmesse.
Ja, habe ich schon eingetragen, ja. Das habe ich schon eingetragen.
Ach so, ich glaube nicht.
Genau, da sind die auch dabei.
Ja.
Ja. Oder wenn ihr Richtung Provence seid.
Perfekt. Super. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao.